Ja, und ich darf Sie alle wieder ganz herzlich begrüßen zu dieser Sendung, der wir uns gemeinsam auf den kommenden Sonntag bereiten, mit dem Wort Gottes, mit den Texten, die die Kirche uns für den 9. Sonntag im Jahreskreis schenkt. Dazu dann gleich mehr. Ich bin Claudia Silberhorn und begrüße alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: Wo Gottes Wort bei mir ist, finde ich in der Fremde meinen Weg, im Unrecht mein Recht, in der Ungewissheit meinen Halt, in der Arbeit meine Kraft und im Leiden die Geduld. Ich glaube, wir können wahrscheinlich alle ohne Ausnahme sagen, dass wir uns noch ein wenig zu wenig mit dem Wort Gottes beschäftigen und dass das, was Dietrich Bonhoeffer so ausdrückt, dass das auch zu unseren Worten werden darf, immer mehr, damit wir in all dem, was wir in unserem Leben zu leben haben, auch im Wort Gottes unseren festen Halt finden. Sind wir nicht manchmal mit der bizarren Idee behaftet, dass wir Christen vielleicht die besseren Menschen sind? Und dann sehen wir andere, der Kirche nicht zugehörige Menschen, deren Glauben und Vertrauen in Gott so kindlich groß ist, dass es für unseren Kleinglauben recht beschämend sein kann. Zwei der Sonntagsbibeltexte, die wir gleich hören werden, sprechen von dieser Gruppe von Menschen, Heiden, nicht dem Volk Israel zugehörend, so wie es heißt. Und Jesus sagt dann auch im Evangeliumstext: Nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden. Übersetzt in unsere heutige Zeit könnte es heißen: Nicht einmal in unserer Kirche habe ich solch einen Glauben gefunden. Aus dem ersten Buch der Könige ist die erste Lesung und der Evangeliumstext aus dem Lukas-Evangelium im 7. Kapitel, der Hauptmann und sein Diener. Vielen vielleicht ist diese Stelle schon bekannt. Versuchen wir trotzdem heute, diese Stellen neu zu hören, neu in unser jetziges Leben, in unsere jetzige Situation einzulassen. Denn Gott spricht immer im Heute, im Jetzt zu uns. Und dass das auch mehr gelingen mag, dafür wollen wir uns im Gebet bereiten. Erstmal darf ich ganz herzlich Pfarrer Peter Mayer aus Lüdinghausen für die heutige Sendung begrüßen. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Sie Gott. Alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb ebenfalls.
Herr Pfarrer Mayer, wie schon angedeutet, wir bereiten uns auf den kommenden Sonntag und wollen das Wort Gottes wirklich tief in der Tiefe aufnehmen, damit es auch unser Leben ändern kann, in unserem Leben Einlass findet. Und da brauchen wir immer wieder den Heiligen Geist, der uns dafür öffnet. Darum bitte ich Sie jetzt, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen.
Ja, in der Situation der Bedrohung und der Bedrängnis, der Ungewissheit unserer Zeit möchte ich beten mit den Aposteln in Apostelgeschichte 4, 23 bis 31, das Gebet der Urgemeinde um Furchtlosigkeit. Da sprechen die Jünger das Gebet, nachdem zwei von ihnen gerade einmal wieder verhaftet und dann wieder freigelassen worden sind. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazugehört. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Herr guter Gott, wir bitten dich um diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist in unserer so schwierigen und bedrängten Zeit, in der von Kriegen und Verfolgungen und Terrorismus gepeinigten Welt. Gieß deinen Geist aus, Herr, und zeige, dass du Herr bist. Amen.
Amen. Dann wollen wir jetzt die erste Lesung vom kommenden Sonntag hören. Diese ist entnommen aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 8, die Verse 41 bis 43. Auch Fremde, die nicht zu deinem Volk Israel gehören, werden wegen deines Namens aus fernen Ländern kommen. Denn sie werden von deinem großen Namen, deiner starken Hand und deinem hoch erhobenen Arm hören. Sie werden kommen und in diesem Haus beten. Höre sie dann im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, und tu alles, weswegen der Fremde zu dir ruft. Dann werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen. Sie werden dich fürchten, wie dein Volk Israel dich fürchtet, und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Sie sind dabei am Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendung Höre Israel, in der wir uns gemeinsam bereiten auf den nächsten Sonntag, den 9. Sonntag im Jahreskreis. Und wir haben bereits die erste Lesung gehört aus dem Buch der Könige. Jetzt kommen wir zum Evangelium vom Sonntag. Das ist entnommen aus dem Lukas-Evangelium. Anschließend werden wir dann die Ausführungen hören von unserem heutigen Referenten, Pfarrer Peter Meyer aus Lüdinghausen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als Jesus diese Rede vor dem Volk beendet hatte, ging er nach Kapharnaum hinein. Ein Hauptmann hatte einen Diener, der todkrank war und den er sehr schätzte. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ältesten zu ihm mit der Bitte, zu kommen und seinen Diener zu retten. Sie gingen zu Jesus und baten ihn inständig. Sie sagten: Er verdient es, dass du seine Bitte erfüllst. Denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, schickte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen: Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, dann muss mein Diener gesund werden. Auch ich muss Befehlen gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu dem einen, geh, so geht er, und zu einem anderen, komm, so kommt er, und zu meinem Diener, tu das, so tut er es. Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte. Und er wandte sich um und sagte zu den Leuten, die ihm folgten: Ich sage euch, nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden. Und als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, in das Haus zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Diener gesund war.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, ich möchte mit Ihnen zunächst einen Blick auf die erste Lesung des kommenden Sonntags werfen. Wir hören aus dem ersten Buch der Könige von König Salomo, dem Sohn des Königs David, der mit mindestens ebenso großen Gaben ausgestattet war wie David selbst. Vor vor allen Dingen mit der Gabe der Weisheit. König Salomo wurde in allen übrigen Ländern gerühmt wegen seiner großen Weisheit. Er hatte auch die Gabe der Prophetie und davon hören wir heute. Er hat also veranlasst, nach der Verheißung, die dem König David, seinem Vater, gegeben worden war, er hatte also veranlasst, den Tempel zu bauen, den ersten Tempel an der Stelle, wo Abraham zuvor seinen Opferaltar gebaut hatte. Ein heiliger Ort, ein Ort der Identifizierung des Volkes mit dem Judentum. Also ein Ort, an dem sich der Glaube des Volkes fokussierte, zentrierte. Dieser Tempel war also heilig und dieser Tempel bekommt von Gott her die Weissagung, dass er bis an das Ende der Zeit der Ort sein werde, wo Gott den Menschen begegnet und die Gebete erhören wird. Wenn, so sagt Gott, die Gebote von König Salomo und seinen Nachkommen erfüllt werden und wenn man nicht anfängt, fremden Göttern zu huldigen. Wie wir alle wissen, ist König Salomo später vom Glauben an den einen Gott abgewichen. Durch die vielen, vielen Frauen, mit denen er verkehrt hatte, hat er auch das Heidentum angenommen und heidnische Kulte übernommen und hatte verschiedene Tempel bauen lassen. Wir lesen davon im ersten Buch der Könige. König Salomo hatte also am Ende seiner Zeit die Gnade Gottes verspielt. Und so hat Gott natürlich das auch erfüllt, was er verheißen hatte, nämlich dass der Tempel nicht ewig stehen bleibt. Der Ort aber, an dem er stand, war heilig. So wurden an dieser Stelle verschiedene weitere Tempel gebaut, bis hin zu dem großen Tempel, den die Römer dem Volk Israel gebaut hatten. Der Tempel, der zur Zeit Jesu auch in voller Pracht dort stand. Aber auch Jesus verheißt seinen Jüngern, als diese nämlich einmal darauf hinwiesen, mit welch schönen verzierten Steinen dieser Tempel geschmückt sei und all die Weihegaben. Und Jesus verheißt, kein Stein wird auf dem anderen stehen bleiben. Er sieht also das zerstörerische Ereignis der Römer, die diesen Tempel gebaut hatten, im Jahr 70 voraus. Jesus selber sagt von sich, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes damit. Schauen wir nochmal auf den König David, auf den König Salomo, der diesen Tempel also hatte erbauen lassen, diesen ersten Tempel. Er wird eingeweiht mit Schlachtopfern, mit einem riesigen Weihegebet begleitet. Und im Rahmen dieses Weihegebetes spricht Salomo diese Prophetien aus. Auch Fremde, die nicht zu deinem Volk Israel gehören, werden wegen deines Namens aus fernen Ländern kommen. Denn sie werden von deinem großen Namen, deiner starken Hand und deinem hoch erhobenen Arm hören. Das ist die Formulierung, die wir im Anfangsgebet aus der Apostelgeschichte auch gehört haben. Aber jetzt, Herr, zeig deine Macht, heb deinen Arm und zeige, dass du Gott bist. Tu Zeichen und Wunder. Also Salomo verweist auf die Stärke Gottes, die an diesem Ort, wo der Tempel steht, besonders deutlich und spürbar wird. Er sagt weiter, sie werden kommen und in diesem Haus beten. Höre sie dann im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, und tu alles, weswegen der Fremde zu dir ruft. Salomo sieht also, was in der Verheißung des Ezechiel oder später auch in der Offenbarung des Johannes gesagt wird, dass in Jerusalem, auf diesem heiligen Berg, der Ort sein wird, wo Gott selber wohnen wird. Und kein Licht wird es brauchen, weil Gott selber ihr Licht ist. Er wird inmitten des Volkes wohnen und die Menschen werden aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Völkern kommen, um den Namen Gottes zu preisen. Und das ist das Bild der Herrlichkeit am Ende der Zeit. Dieses Bild vor Augen spricht Salomo dieses Weihegebet, indem er darauf verweist, dass Fremde von allen Richtungen kommen werden und erkennen werden, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Jesu Christi, dass er der Gott ist, der einzige Gott, der uns in die Herrlichkeit hineinführen kann. Dieses Weihegebet ist also prophetisch. Prophetisch insofern, weil das Judentum, das ja sehr eng ausgerichtet war, das sogar den Mitgliedern nur erlaubte, die zu grüßen, die zur eigenen Religion gehörten. Dieser König Salomo verweist also darauf, dass die Menschen aus allen Richtungen, aus allen Völkern kommen werden, weil sie erkennen, dass Gott Gott ist und dass sie ihm dort die Ehre geben werden. Das Bild einer Endzeit also. Wenn wir dann auf das Evangelium schauen, und hören vom Hauptmann von Kapharnaum, der Römer also, der als Gönner des Volkes, als Wohltäter des Volkes bekannt war und der die Synagoge in Kapharnaum hatte bauen lassen, deren Überreste man auch heute noch bestaunen kann, wenn man dort eine Reise ins Heilige Land vornimmt. Diese Synagoge, also von dem römischen Hauptmann erbaut, von diesem Gönner des Volkes, dieser Hauptmann bittet also Jesus um die Heilung seines Dieners. Der Hauptmann ist aber so demütig, dass er weiß, wenn dieser Jesus, der ja Jude ist, sein Haus, das Haus eines Heiden betritt, dann macht er sich unrein und Jesus wird erneute Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern bekommen. Also um Jesus diesen Ärger, diese Provokation zu ersparen, sagt der Herr, ich bin es gar nicht würdig. Darin steckt ja, ich bin ja ein Heide und du bist Jude und ich akzeptiere, dass das Heil von euch, von den Juden kommt. Also ich bin es nicht würdig, dass du eintrittst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und Jesus wendet sich um, heißt es da, und spricht zu den Umstehenden, schaut euch das an, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Dieser Fremde, dieser Heide, dieser Hauptmann von Kapharnaum, dieser Römer, der ist voller Hochachtung Gott gegenüber und er erkennt in mir die Kraft Gottes. Und dieser Glaube ist es, der dann zu dieser Fernheilung führt, die Jesus in dem Augenblick durchführt. Wir hören nicht viele Fernheilungen in der Heiligen Schrift, aber hier ist eine dieser Stellen. Der Glaube des Hauptmanns führt also dazu, dass seine Bitte erfüllt wird. Und der Diener wird gesund, genau in dem Augenblick, wo Jesus ihm dieses tröstliche Wort zuspricht. Geh, dein Diener wird gesund. Der Gönner dieses Volkes, also ein Heide. Wir hören dann später in der Apostelgeschichte, vor allen Dingen im Apostelkonzil im 15. Kapitel in der Apostelgeschichte, wie die Jünger, die ja alle ausnahmslos Juden sind, inklusive Paulus, dem Völkermissionar, wie sie entscheiden, dass den Heiden, die den Heiligen Geist empfangen, die Taufe gespendet werden darf, ohne dass sie zuvor Juden werden, dass sie den jüdischen Glauben annehmen. Wir erfahren dort also die Weitung, die Ausweitung des Christentums in alle Welt hinaus. Es ist also nicht mehr die Barriere zwischen Juden und Heiden, sondern überall, wo der Geist weht, wird die Taufe gespendet. Das muss man sich einmal vorstellen. Fromme Juden, die Jünger waren, entscheiden sich, den Ungläubigen, denen, an denen man sich unrein macht, die Taufe zu gewähren, wenn man erkennt, dass der Heilige Geist sie ergriffen hat, dass sie den Glauben an Jesus Christus angenommen haben. Sie überwinden also diese ganzen jüdischen Vorschriften und Barrieren, den Heiden eben nicht begegnen zu dürfen, sie nicht in ihren Häusern besuchen zu dürfen. Petrus, so lesen wir, der in Joppe auf dem Flachdach liegend eine Vision hat, dass gleich Gesandte eines römischen Hauptmanns Cornelius nämlich kommen werden. Er steht auf, geht mit ihnen und betritt das Haus dieses Cornelius. Allein das hätte ihn schon in den Augen der Juden unrein gemacht. Er aber betet mit dem Hauptmann Cornelius zusammen. Wiederum hören wir, dass der Ort bebt, an dem sie sind. Der Heilige Geist wird machtvoll ausgegossen und Cornelius, dieser römische Hauptmann in Caesarea, wird Christ. Das Wehen des Geistes also ist für die Jünger in der Zukunft das ausschlaggebende Kriterium. Wo immer der Geist weht, da ist Wahrheit, da ist Jesus Christus. Denn der Heilige Geist wird niemals an Jesus Christus vorbeiführen. Aber offensichtlich weht er auch, wo er will. Wir lesen also in diesen beiden Texten des heutigen Sonntags aus dem ersten Buch der Könige, der Tempelbau des Salomo und daneben auch in der Heilung des Dieners des Hauptmanns von Kapharnaum. Wir lesen dort von dieser Ausweitung des Glaubens über alle Menschen gesetzten Grenzen hinaus. Es hat mit einer apokalyptischen Vision zu tun. Alle Völker dieser Erde werden Gott erkennen und seinen Namen preisen und werden seine Herrlichkeit erleben. Salomo verbindet diese Vision immer noch mit diesem Tempel, von dem er glaubt, dass er bis ans Ende der Zeit bestehen wird. Das wäre auch geschehen, wenn er selber nicht abtrünnig geworden wäre und durch den Götzenkult der Unreinheit und der Verehrung fremder Götter den Namen Gottes beleidigt hätte. Gott steht zu seiner Verheißung und zerstört diesen Tempel. Er wird wieder aufgebaut, wieder zerstört und wiederum der Tempel, den die Römer gebaut haben, auch der hat die Zeit nicht überdauert. Und dennoch spüren wir bis auf den heutigen Tag an der Westmauer, der sogenannten Klagemauer, dem Überbleibsel dieses römischen Tempels, auch dort spürt man die Sakralität, die auch gleichzeitig politisch sehr heikel umkämpft ist. Man spürt, dass von diesem Ort eine gewisse Gnade ausgeht. Ich sehe immer noch auch Papst Johannes Paul II., wie er bei seinem Jerusalem-Besuch eine Fürbitte in eine der Mauerspalten dieser Klagemauer hineindrückt. Also ein heiliger Ort nach wie vor. Der Tempel, der dort stand, hat nicht die Verheißung der Unendlichkeit. Aber dieser Ort als solcher, Jerusalem, dieser heilige Berg, diese Stadt, die am Ende der Zeit auch vom Himmel herabsteigen wird als neues Jerusalem, als himmlisches Jerusalem, das wird Heimstätte sein für alle, die sich für Gott durch Jesus Christus entschieden haben. Es wird der heilige Platz sein, an dem Gott selber wohnen wird. Also eine unglaubliche Perspektive, eine unglaubliche Weite. Aber auch diese Verheißung der endgültigen Herrlichkeit, die sich an diesem Ort zeigen wird, ist gebunden an Prophetien. Und Salomo selber sagt an einer anderen Stelle: Danke, Herr, dass du keine deiner Verheißungen unerfüllt gelassen hast. Er sagt das in der Freude über diese Erfüllung dieser Bitte, nämlich den Bau des Tempels durchführen zu dürfen. Aber er sagt eben diesen Satz: Keine deiner Verheißungen bleibt unerfüllt. Verheißungen, Prophetien. König Salomo in seiner Weisheit spricht also eine ganz deutliche Prophetie aus. Dieser Ort, dieses Jerusalem, wird Sitz der Herrlichkeit Gottes sein bis in alle Ewigkeit. Wenn Gott sich einen Platz auf dieser Erde erwählt hat, dann ist es dieser heilige Ort unumstößlich. Und Jesus selber sagt, das Heil kommt von den Juden. Aber es wird nicht mehr der Tempel in Jerusalem sein oder der Berg Korazin, also das Heiligtum der Samariter, oder irgendein anderer Ort auf dieser Erde, sondern Jesus sagt in Johannes 4 im Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen: Gott ist Geist. Gott will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Die wahren Beter werden also anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und der Tempel, so sagt Jesus, ist der Tempel seines Leibes. Und bei Paulus lesen wir es auch wiederholt: Der Tempel seid ihr. Ihr seid der Tempel Gottes. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid Sitz der Herrlichkeit Gottes. Werdet dieser Verheißung gerecht. Und insofern ihr der Verheißung gerecht werdet und Gott liebt, seine Gebote achtet, wenn ihr auf dem Weg der Herrlichkeit Gottes bleibt, wenn ihr im Glauben mit Jesus Christus verbunden bleibt, dann werdet ihr diejenigen sein, an denen sich die Verheißungen erfüllen. Andernfalls wird Gott seine Gnade von euch abziehen. Papst Franziskus wusste sehr genau, was er sagte, als er im folgenden Dezember das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat. Er hat ausgehend von den Visionen von Schwester Faustina aus Polen ganz deutlich gesagt, dass die Barmherzigkeit Gottes ein inneres Wesen ist, und nutzt diese Zeit der Barmherzigkeit. Und er fleht die Weltbevölkerung geradezu an: Nehmt diese Barmherzigkeit, die Gott euch anbietet, an. Denn, so sagt Schwester Faustina in ihren Visionen, nach der Barmherzigkeit kommt Gottes Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit wird dann natürlich auch gerichtsartige Züge haben. Nehmt die Barmherzigkeit Gottes an, solange er sie euch anbietet, solange ihr in seiner Gnade wandelt, solange die Zeit dafür noch geeignet ist. Es werden Zeiten kommen, wo diese Barmherzigkeit der Gerechtigkeit Gottes weicht. Und dann können wir wirklich nur noch um die Gnade Gottes bitten und flehen. Jetzt ist die große Zeit, die große Chance zur Umkehr. Nutzt also die Zeit, nutzt die Chance zur Umkehr, zur erneuten Hinwendung zu Gott, damit wir mit vielen Menschen zusammen zu denen gehören, die sich der großen Schlange, diesem großen Strom der Pilger zum Heiligen Berg in Jerusalem anschließen. Dass wir zur Herrlichkeit Gottes unterwegs bleiben. Lasst uns wirklich abgrenzen vom Zeitgeist, der uns viele falsche Götter, viele falsche Ideologien, viele Leuchtreklamen vorhält und vorgaukelt und sagt: Geh auf diesem Weg, dann wirst du dein Heil finden. In der Bequemlichkeit, in Wellness, in allen fragwürdigen geistigen und materiellen Herausforderungen. Wir müssen also auf diesem Weg der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes bleiben, diesem Lichtstrahl der Liebe Gottes bis ins Herz Jesu hinein folgen. Die Gnade Gottes, die uns durch das Herz Jesu erreicht, das ist der Weg, auf dem wir zu Jesus und durch Jesus hindurch in das Herz des Vaters gelangen. Das ist unser Ziel, das Herz des Vaters, um von dort in dieser brennenden Liebe, in dieser brennenden Sehnsucht der Welt Zeugnis zu geben und erfüllt zu sein von diesem Licht, dass Jesus unsere Identität wird in dieser Zeit. Wir sind Boten, wir haben eine Botschaft zu bringen, wir haben eine gute Nachricht zu bringen. Es ist nicht angesagt, dass wir achselzuckend und mit großen Augen da sitzen und sagen, ja, wir wissen es auch nicht genau und es muss jeder selber wissen, wie er das Heil findet. Nein, das muss nicht jeder selber wissen. Wir haben eine Botschaft, wir haben einen Auftrag. Jesus Christus ist absolut, weil er der Sohn Gottes ist. Das ist doch keine Ideologie, das ist unser Glaube seit 2000 Jahren und dieser Glaube hat Menschen in tausenderlei Herausforderungen, in der Völkerwanderung, in Kriegen, in Diktaturen, immer wieder die Kraft gegeben, in der Liebe zu Christus so weit zu wachsen, dass das Martyrium sogar möglich wurde. In einer Zeit von Ungewissheit müssen wir doch nicht ebenfalls achselzuckend dasitzen. Wir müssen gerade in dieser Zeit die Festigkeit und die Liebe dieser Botschaft Gottes in die Welt hineintragen und selbst Christus verkörpern. Wir sind die Boten Christi, wir sind diejenigen, die Christus verkörpern, die ihn in sich aufgenommen haben, in uns hinein verwandelt. Und insofern sind wir Tempel, wir sind Monstranz, wir weisen auf Christus hin, wir sind Träger Christi in diese Welt hinein. Mit dieser Botschaft haben wir die Welt zu durchdringen und das mit einer Freude, mit einer Demut, weil wir wissen, wovon wir sprechen. Weil wir wissen, wovon wir sprechen. Und diese Herrlichkeit Gottes wird sich erweisen auch in Zeiten der Finsternis, auch wenn, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Lichter ausgehen. Wenn die Welt wirklich auch partiell oder ganz am Abgrund steht oder vielleicht über die Klippen dieser Zeit geführt werden muss. Es gibt genügend Prophetien auch in unserer Zeit, zum Beispiel auch in Amsterdam, die Frau aller Völker oder Fatima, wo die Mutter Gottes spricht, wo sie spricht auch von diesen Endzeiten, von diesen Zeiten der Reinigung und auch der Entscheidung, Zeiten der Entschiedenheit. Wir müssen uns bekehren und es ist alles Zeit der Gnade, die uns geschenkt ist. Wir sehen doch, wohin sich die Welt entwickelt ohne Gott. Die sogenannten Sozialdarwinisten werden nicht recht behalten. Wir sehen doch, dass die Menschheit sich nicht automatisch zur Höhe ihrer humanistischen Möglichkeiten entfaltet, sondern ohne Gott erleben wir doch den Rückfall. Einer ist dem anderen ein Wolf, einer zerfleischt den anderen. Die Gnadenlosigkeit auch im Berufsleben, in unserer Welt, der Umgang feindseliger oder gegensätzlicher Ideologien, alles das prallt in dieser klein gewordenen Welt, die wir innerhalb eines Tages umrunden können. Das prallt alles gnadenlos aufeinander. Und es ist nicht eine Frage des Dialogs und des guten Willens. Es ist nicht eine Frage des Aufeinanderzugehens allein, um den Frieden zu bewirken. Sondern wir müssen Christusträger sein, die überzeugt sind von dem Heil, das Gott uns anbietet. Und dann natürlich mit aller Liebe, ohne Verurteilung, aber mit wirklicher Menschenliebe, die aus Gott kommt, den Frieden hineintragen in diese Welt. Bereit, sich hinzugeben. Bereit, für den anderen auch zu leiden. Bereit, sich hinzugeben für den anderen, auch den, der anders denkt. Diese Verheißungen sind in unserer Zeit und diese Botschaften werden uns von der Agentin Gottes, um sie so zu nennen, der Mutter Gottes an verschiedenen Orten gegeben. Aber die Botschaft ist niemals gegen das Evangelium, aber es ist immer eine liebevolle Ermahnung und teilweise eben auch eine Warnung, dass wir das, was uns die Heilige Schrift verheißt, wirklich umsetzen müssen, dass wir das tun, dass wir nicht in Eigenwillen und Verstocktheit oder vielleicht auch in Borniertheit und Unwissenheit uns einfach anderen Ideologien hingeben, sondern dass wir wirklich auf diesem Weg bleiben. Wenn Sie möchten, können Sie sich wirklich auch mit der letzten Konferenz in Düsseldorf, der Konferenz der Frau aller Völker, beschäftigen, was Pater Paul Siegel dort gesagt hat, an welchem Punkt die Entwicklung unserer Welt steht. Ich muss diese Dinge hier nicht wiederholen, es sind ja nicht meine Visionen. Aber ich komme darauf, weil wir von König Salomo hören, der selber die Gabe der Prophetie hatte, um die Welt zu warnen bzw. darauf hinzuweisen, dass alle Welt erkennen wird, dass hier an diesem Ort, wo der Tempel steht in Jerusalem, der Ort der Herrlichkeit Gottes ist. Und alle Knie werden sich beugen, so heißt es auch im Philipperbrief, jedes Knie wird sich verbeugen vor Jesus, dem Herrn, der der wahre Tempel Gottes ist. Nehmen wir also diese Botschaften, die wir heute hören, an als freudige Botschaft von Pfingsten ausgehend, dass es keine Grenzen auf dieser Erde gibt für den Glauben an Jesus Christus. Überall, wo der Geist weht, da ist Wahrheit, da ist Freiheit, da ist Jesus selbst lebendig und da ist auch Kirche, da wird das Reich Gottes geboren. Überall, wo der Geist weht, über alle menschengemachten Grenzen hinweg. Das ist eine unglaubliche Dynamik, eine Perspektive, eine Freude, dass am Ende jeder dazu gehören darf. Aber nicht zu seinen eigenen Bedingungen, sondern die Bedingungen setzt Gott selber. Achtet auf meine Gebote. Setzt mich, euren Gott, an die erste Stelle eures Lebens. Vor all anderen Herausforderungen, Aufgaben und was ihr alles immer in eurem Herzen tragt. Ich will die Nummer eins in eurem Leben sein. Ich möchte an erster Stelle stehen. Meinem Namen muss die Ehre gegeben werden in alle Ewigkeit. Und das wird euch zum Heile dienen. Die Anbetung Gottes also wird unser Heil hervorbringen. Heil, auch Heilung, Gerechtigkeit, inneren und äußeren Frieden. Und dieses wirkliche Wissen, dass unser Name eingezeichnet ist im Buch des Lebens in alle Ewigkeit. Amen. Ja, soweit meine Ausführungen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen zu diesem bevorstehenden Sonntag und die Gnade des Herrn und die Erfahrung des Heiligen Geistes, der uns in die volle Wahrheit einführt.
Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Peter Mayer über die Bibeltexte vom kommenden Sonntag. Ganz interessant, Herr Pastor Mayer, ich habe gesehen, wir haben uns ja eigentlich die erste Lesung und das Evangelium ausgesucht, aber in der zweiten Lesung, die knüpft ganz nahe an dem an, was Sie jetzt auch in Ihren Ausführungen gesagt haben. Die zweite Lesung vom kommenden Sonntag, den 9. Sonntag im Jahreskreis, ist aus dem Galaterbrief nämlich, und da heißt es immer wieder, das andere Evangelium, das manche verkünden und das verwirrt. Ich zitiere hier, ich bin erstaunt, schreibt der Apostel Paulus, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Doch es gibt kein anderes Evangelium, es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Wer euch aber ein anderes Evangelium verkündet, als wir euch verkündigt haben, der sei verflucht und so weiter und so weiter. Ich finde es sehr interessant. Bin jetzt gerade noch mal über diese zweite Lesung gestolpert, als ich Ihre Ausführungen gehört habe. Das passt ja wunderbar, eins in eins.
Ja, selbstverständlich. Paulus rechtfertigt das, was er verkündigt, ja auch dadurch, indem er gerade in diesem Galaterbrief nochmal die Genesis seiner eigenen Berufung darlegt. Er sagt, dass er einige Jahre in Arabien in der Wüste gelebt hat nach seiner Berufung, dass er dann wieder nach Damaskus zurückgekehrt ist und nach 14 Jahren erst, Anfang des zweiten Kapitels, 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf. Da hatte er sich nämlich überhaupt nicht sehen lassen können, weil er als Offizier im römischen Staatsdienst, der jetzt alles verraten hatte, natürlich verfolgt war und gesucht wurde. Er musste Angst haben, nach Jerusalem zu kommen. Jetzt aber ging er zu diesem sogenannten Apostelkonzil, wo er zum ersten Mal das ganze Konzilium der Apostel versammelt findet. Und er legt dort sein Evangelium vor. Und siehe da, es ist deckungsgleich mit dem, was die übrigen Apostel den Juden und dann natürlich grenzüberschreitend auch anderen Völkern verkünden. Also vom Heiligen Geist geführt, verkündigt er deckungsgleich dasselbe, was die übrigen Apostel Petrus in Jerusalem, die übrigen Apostel in den verschiedenen Ländern und er eben nach Europa reichend und Galatien eben dieses zentrale Gebiet der heutigen Türkei, wo damals Kelten lebten übrigens, also keltische Volksgruppen, die auch dort in der Frühzeit, also um das Jahr 50 herum, bereits das Evangelium angenommen haben. Und er sagt dann, dass das Evangelium offensichtlich eine hohe Verfallsdauer hat, dass man also wirklich unterschiedlichen Ideologien und Religionsansätzen ausgeliefert ist. Im ersten Brief an Timotheus schreibt er auch am Ende dieses Briefes zu seinem Apostelschüler, dem späteren Bischof Timotheus: Hüte dich vor der Lehre der sogenannten Erkenntnissen. Da steht Erkenntnis in Anführungszeichen. Das heißt also die Gnosis. Eine Lehre, die vor Christus schon existiert hat, die ein Gottesbild vermittelt, das eben nicht ein persönliches Gottesbild ist, aber das so ansetzt, Gott ist einer und alles, was wir erkennen können, hat seinen Ursprung in Gott. Also auch die Finsternis und das Böse, alles hat seinen Ursprung in Gott. Und das ist eben das Verführerische, so sagt Paulus, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Da greift der Johannes den Evangelisten auf und setzt sich ab von dieser Gnosis, von dieser gnostischen Lehre, die heute übrigens auch zugrunde liegt bei allen esoterischen Ansätzen, dass Gott eben auch eine finstere Seite habe, dass der Satan nicht Satan ist, sondern nur die Schattenseite Gottes, dass es keine Sünde gibt, sondern nur die Schatten, die wir integrieren müssen und solche Ansätze. Und das ist eben das, was auch in Galatien dann umherschwirrte. Gerade diese Lehre der Gnosis war im griechischen und im vorderorientalischen Bereich sehr weit verbreitet. Und dagegen setzt sich die Lehre des Christentums ab. Gott ist Licht und ihr müsst das Böse lassen, ihr müsst das Gute tun. Während die Gnosis also dann diese Vermischung ansetzt und sogar sagt, die Schatten müssen integriert werden, sie müssen nicht bekämpft werden, der Satan muss nicht bekämpft werden, sondern er muss angebetet werden, weil er die Schattenseite Gottes ist. Also da besteht natürlich im Ansatz des Gottesbildes schon eine große Gefahr, das Evangelium zu verlassen. Also diese sogenannte Erkenntnis wäre das andere Evangelium, von dem Paulus im ersten Timotheusbrief ganz deutlich schreibt. Also das Evangelium von Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gelitten hat, der gestorben ist und der auferstanden ist. Das ist der Kern der Botschaft, um uns ins Licht zu führen und nicht in diese Vermischung von Licht und Finsternis. Also insofern passt das in der Tat sehr gut in diese ganze Gedankenkette hinein. Und es mündet dann ja, wie gesagt, in dieses Apostelkonzil im zweiten Kapitel des Galaterbriefes, wo Paulus davon schreibt, dass das Konzilium der Apostel beschlossen hat, den Heiden also keine zusätzlichen Auflagen zu geben, sondern sie zu taufen, wenn man erkennen kann, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Ja, soweit vielleicht noch einmal dazu.
Ja, danke. Ich denke auch gerade vielleicht an Menschen unserer Zeit, die nicht mehr wirkliche Weisung haben, die irgendwo orientierungslos umherschwirren und die wirklich Antworten suchen, die wirklich Wegweisung suchen und wo ich auch mir manchmal denke, müssten wir nicht auch innerhalb der Kirche uns noch mehr auf das Evangelium gestützt Weisung geben? Immer rückbindend, rückführend auf das Wort Gottes, wo alles drin steht.
Ja, und da schneiden Sie natürlich einen sehr schmerzhaften Punkt an. Ich erlebe es also sehr schmerzhaft, dass unsere Kirche sich im Augenblick sehr schweigsam verhält und dass es auch in den Gemeinden kaum wirkliche Unterweisung gibt. Es gibt kaum Lehre. Manchmal hat man sogar den Eindruck, es ist inhaltsleer geworden. Stattdessen höre ich immer mehr, dass es auch in unserem Bistum Münster Gemeinden gibt, die sogar in den Kirchenräumen Yogakurse anbieten und Reiki. Und das geht doch alles überhaupt nicht. Das sind ja Missionsversuche. Ich sage das mal ganz klar. Ich weiß, dass ich jetzt viele Anrufe kriegen werde, die sich dann beschweren wollen, wie ich denn gegen Yoga sprechen kann. Ich spreche nicht gegen Yoga, sondern ich sage, das ist ein nicht-christlicher Meditationsansatz. Wenn es eine reine Körperübung ist, dann nenne es Körperübung. Da muss man es nicht Yoga nennen. Wir haben als Christen wirklich Jesus Christus zu verkündigen und keinen mit Om angerufenen Gott, der die Sexualität des Menschen beeinflusst. Die Menschen müssen sich da vernünftig erkundigen. Wir haben Jesus Christus anzurufen. Und wenn wir das tun, zum Beispiel im Jesusgebet, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, im Rhythmus des Atems, dann kommt diese Gnade Gottes in uns hinein. Dann erreichen wir nicht irgendeine innere Leere und Ruhe, sondern wir holen in unsere innere Öffnung hinein Jesus, der uns den wahren Frieden gibt und der uns wirklich im Heiligen Geist zum Vater führt. Wir haben doch alles, was wir brauchen, um vollständige Menschen zu sein und im Frieden zu sein. Diese ganzen Vermischungen. Oder Paulus sagt im Kolosserbrief im dritten Kapitel, erstes, im Kolosserbrief, drittes Kapitel, ja genau. Da spricht er davon, dass Unzucht, also freigelebte Sexualität und Habsucht, das ist der Materialismus, dass das die größten Formen von Götzenkult sind. Und das nochmal auf König Salomo übertragen, da erkennen wir genau das, diese Vielweiberei, die er betrieben hat und dadurch auch der Abfall vom eigenen Glauben. Und er hat verschiedene heidnische Tempel dann sogar errichten lassen. Neben dem Tempel hat er verschiedene heidnische Tempel errichten lassen und damit hat er die Gnade Gottes verspielt. Paulus sagt, das sind die höchsten Formen von Götzenkult, also diese Unreinheit und der Materialismus. Und wer das tut, sagt Paulus, der wird Gott nicht erkennen. Dessen Augen sind sozusagen verklebt durch das Materielle und das Irdische, durch irdische Begierden und Lüste. Es geht also nicht um ein Spaßverderben, eine Spielverderberei bei Paulus, sondern er warnt uns davor, was uns die Erkenntnis Gottes zerstört. Und die Erkenntnis Gottes ist das höchste Ziel, die höchste Selbstverwirklichung des Menschen überhaupt, weil sie in die wahre Freiheit führt und in die Gotteserkenntnis, also auf den Weg, der uns in die Herrlichkeit hineinführt, die wir jetzt natürlich auch schon im Herzen erleben können. Alles andere ist Lug und Betrug. Das müssen wir schon deutlich beim Namen nennen. Und da fehlt mir auf Ihre Frage antwortend schon ein ganzes Stück weit die Klarheit und die Weisung der Kirche, die doch genau diesen Auftrag hat. Aber das ist genau der Inhalt meiner Exerzitien. Deshalb bin ich unterwegs zu 35 Kursen pro Jahr und versuche, die Menschen ja zu sammeln oder zu vernetzen oder auch in dieses Gespräch über Gott hineinzuführen, das ihnen wirkliche Klarheit gibt. Also ich will mich nicht damit aufhalten, zu beklagen, warum so wenig geschieht, sondern ich versuche meinen Teil, um Menschen zu Christus zu führen.
Danke, Pastor Meier. Jetzt fällt mir als Abschlussvers dieser Vers aus dem Galaterbrief aus der zweiten Lesung hier zum Ende, möchte ich ihn zitieren. Das ist der Vers 10 aus dem Galaterbrief, Kapitel 1. Geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. In diesem Sinne, Pfarrer Meier, darf ich Ihnen alles Gute wünschen, auch für Ihren Dienst der Evangelisation. Danke auch für die heutige Sendung, für die Ausführung der Bibeltexte. Sie haben uns näher hin begleitet auf den Sonntag und damit können wir am Sonntag auch anders in die Messe gehen, wenn wir diese Texte dann wieder hören werden. Zum Abschluss jetzt noch ein Abschlussgebet von Ihnen und natürlich auch den priesterlichen Segen für uns alle.
Ja, Wind des Geistes, Heiliger Geist, wehe über uns alle. Führe uns in die Wahrheit hinein, so wie Jesus es selbst uns angekündigt hat. Heiliger Geist, komm, durchwirke uns. Durchflute unsere Herzen durch unseren Sinn. Durchflute uns und ströme durch uns auch in unsere Umgebung, in die Welt hinein. Heiliger Geist, mach deine Kirche neu. Führe uns zu einem neuen Pfingsten, zu einer Erneuerung des Glaubens und der Kirche, damit sie voller Freude und in der Einfachheit, in der Einfalt der Kinder Gottes, die Jesus hier im Gebet selber preist, wirklich dich findet. Dich findet Gott im Heiligen Geist mit Jesus Christus. Und so segne und behüte euch der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ihnen allen einen schönen Sonntag, einen gesegneten Sonntag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Silberhorn.